Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Am ersten Sonntag nach Epiphanias begleitet uns ein Bibelwort aus dem Römerbrief in diese Woche. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Amen. Singen wir, brich an, du schönes Morgenlicht. Wir sprechen Worte aus Psalm 89, dem Wochenpsalm im Wechsel. Er ist abgedruckt auf Ihrem Liturgieblatt.
Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für.
Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Bund im Himmel.
Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen.
Ich will deinem Geschlecht festen Bund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für.
Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils.
Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden.
Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm festbleiben.
Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.
Zu dem Vater und dem Sohn.
Dir, Gott, bringe ich meine Sehnsucht nach Trost, mein Verlangen nach Gewissheit, meine Hoffnung auf Veränderung, meine Erwartung von Frieden und Gerechtigkeit. Nimm mein Sehnen, mein Verlangen, mein Hoffen und mein Erwarten als meine Gaben, die ich an die Krippe mitbringe. Ich lasse sie bei dir. Du wirst sie nehmen und leere Hände füllen, schwere Herzen leicht machen, das Zarte hegen und stärken. In der Stille beten wir miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Thank you.
Die heutige Schriftlesung steht im Buch des Propheten Jesaja. Der Text ist eine besondere poetische Dichtung, das erste von vier sogenannten Gottesknecht-Liedern. Darin stellt Jahwe seinen Knecht vor. Dieser hat eine prophetische und königliche Aufgabe für die Völkerwelt. Ich lese aus Jesaja Kapitel 42, die Verse 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Jetzt waren alle da, das heilige Paar, die Hirten, die Leute von Bethlehem, die Weisen und ihr Gefolge. Die Festtage sind vorüber, der Alltag beginnt wieder. Für viele bedeutet das, nach den Festen kommt das Fasten und die guten Vorsätze, dass im neuen Jahr manches anders werden soll. Doch der Alltag war ja gar nicht weg, sondern war in einen anderen Glanz getaucht. Weihnachten hat sich seinen Weg in den Alltag gebahnt. Vor meinen Augen habe ich die liebevoll gestalteten Krippenlandschaften, die in allen Kirchen im südlichen Italien zu finden sind. Die meisten werden wohl noch bis Maria Lichtmess am 2. Februar stehen. Farbig und detailreich beschreiben sie den Alltag ihrer Zeitgenossen. Da wird Brot gebacken, dort werden Hühner gekauft und ein bisschen weiter weg im Hintergrund wird das Vieh von der Weide hergetrieben. Es wird Wäsche gewaschen und der Tisch wird gedeckt. Die scheppernde Glocke im Kirchturm lädt stürmisch zum Mittag oder zum Abend zum Gebet ein. Frauen stehen zusammen am Brunnen und erzählen sich das Neueste. Und auch die Männer stecken die Köpfe zusammen. Lauter Alltagsszenen. Und irgendwo, man muss richtig suchen und ganz genau hinschauen, ist auch der Stall mit der Krippe und Maria und Josef, die das Kind bestaunen und beschützen. Manchmal hängt der Himmel über der Krippenlandschaft voller musizierender Engel. Manchmal ist es auch eine Kapelle, die dem Kind aufspielt. Die prachtvollen Eingangsszenen der Könige bringen die ganze Welt mit. Europa, Afrika und Asien mit Figuren in farbenfrohen Gewändern und exotischen Tieren. Könnte deutlicher werden, was alle Erzähler schon wussten? Die ganze Welt kommt zur Krippe. Und die Krippe steht genau da, wo die Menschen leben, die auch davon erzählen. Im Straßengewirr der kleinen Städte, nahe beim Hafen oder im bergigen Hinterland in einer Grotte, da, wo auch die Menschen lebten, die mit dieser Landschaft von ihrem Alltag erzählen. In manchen dieser Krippenlandschaften wird schon der Fortgang der Erzählung angedeutet. Sie zeigen ganz im Hintergrund den Täufer Johannes mit seinem Fellmantel und mit dem erwachsenen Jesus. Davon erzählt der erste Sonntag nach Epiphanias. Ich lese aus dem Johannesevangelium. Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er: Sieh doch, das Lamm Gottes. Es nimmt die Schuld dieser Welt auf sich. Das ist der, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn lange vor mir war er schon da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Und Johannes bezeugte: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich kannte ihn nicht. Aber der, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt: Der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und kann es bezeugen. Er ist der Sohn Gottes. Das Johannesevangelium lenkt den Blick auf einen anderen Zeugen dafür, dass Gott in der Welt ist. In Jesus Christus. Hier sind es nicht Maria und Josef, Hirten und Könige, sondern der Prophet Johannes. Wer ist dieser komische Kerl in der Wüste, der die Menschen so fasziniert, dass sie in Scharen zu ihm laufen, sich von ihm untertauchen lassen in einer Art Reinigungsritual? Was macht diesen wilden Propheten und Asketen so anziehend? Für die Menschen damals war klar: Wenn der Prophet Elia wiederkommt, dann ist der Messias nicht weit. Ist dieser Johannes, den man den Täufer nennt, so etwas wie Elia? der Vorbote des Messias, der die Welt auf den Messias vorbereitet? Nein, sagt Johannes, als sie ihn befragen, bin ich nicht. Nicht Elia, nicht der Messias. Ein Wegbereiter bin ich. Der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Sich bereit machen, das war die Botschaft des Johannes, Wanderprophets in der Wüste. Kehrt um, ändert euren Sinn, bringt euer Leben in Ordnung. Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Die, die zu ihm in die Wüste hinausziehen und sich von dieser Botschaft bewegen lassen und alle Hoffnung auf die Erwartung des Gottesreiches setzen, die tauft, die reinigt er im Jordan. Die Taufe ist hier noch nicht das Zeichen der Zugehörigkeit zu Christus, sondern das Taufbad, das in der jüdischen Tradition bis heute üblich ist. Johannes nimmt die, die umkehren wollen, in dieses Zeichen hinein, in diesen Reinigungsakt, setzt mit dem Hineintauchen ins Wasser das Zeichen für einen neuen Anfang. So bekommt Johannes den Beinamen der Täufer. Zur Zeit des Johannes hatte eine starke Bewegung, eine große Irritation die Menschen erfasst und in Unruhe und Unsicherheit versetzt. Apokalyptische Ängste vor einem nahen Weltende, Ängste verstärkt durch die römische Fremdherrschaft und durchsetzt mit auch gewalttätigem Widerstand gegen alle Versuche der Besatzer, den Glauben der Juden auf die Kaisertreue des römischen Weltreiches umzubiegen. All das brachte Unruhe und Ungewissheit mit sich für die Menschen im damaligen judäischen Königreich. Und dazu kam die innerreligiöse Kritik an denen, die den Kultus im Tempel weiter pflegten, ohne sich sonderlich darum zu kümmern, was vor den Tempeltoren geschah. Ob die Gebote Gottes missachtet, Recht und Gerechtigkeit verletzt wurden. Eine Volksbewegung, genannt die Pharisäer, kritisierte die herrschende Tempelpartei der Sadduzäer. Scharf verurteilten sie die Begrenzung des Glaubens auf den Kultus im Tempel. Sie bestanden darauf, der Glaube an Gott gehört in den Alltag hinein. Da muss er sich bewähren, nicht beim Opferbringen und beim Zelebrieren im Tempel stehen bleiben. Wir kennen die Pharisäer aus den Jesusgeschichten. Mit ihnen diskutiert er, setzt er sich auseinander. Mit ihnen ringt er um das rechte Verständnis der Schrift. Mit ihnen hat er seine Konflikte. Er ist wie einer von ihnen. Doch manchen waren damals selbst die Pharisäer nicht konsequent genug. In Qumran, einem abgelegenen Ort in der Wüste, in der Nähe des Toten Meeres, in der Senke des Jordantales, ließ sich eine Sekte nieder, die sich um den Lehrer der Gerechtigkeit, so nannten sie ihn, um ihn scharten. Für sie galt, es gibt keine Kompromisse, keine Schattierungen eines religiösen Lebens, entweder so oder so, radikal. Wer nicht gut ist, ist böse. Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, hatte für sie bereits begonnen. Die Sekte von Qumran spitzte die Reinigungsgebote der Tradition zu. Sie halfen ihnen, zwischen den beiden gegensätzlichen Sphären zu unterscheiden. Gut und Böse, rein und unrein. In riesigen Zisternen und in ausgefeilten Wassersystemen wurde das Wasser der seltenen Regenfälle in der Region gesammelt und für Tauchbäder, für Reinigungsrituale verwendet. Die archäologischen Ausgrabungen, die man dort besichtigen kann, finden in fast jedem Gebäudekomplex ein solches Tauchbad. Mit Reinigungsriten wurde die Unterscheidung zwischen rein und unrein, gut und böse, Licht und Finsternis sichtbar nachvollzogen. Wer in die Sphäre des Lichts eintreten wollte, musste sich vorbereiten. War Johannes der Täufer einer von ihnen? Sich vorbereiten, sich bereit machen. So ungewöhnlich braucht uns das gar nicht vorkommen. Auch wir haben in Ansätzen ähnliche Reinigungsrituale. Wir sagen, abtauchen, Hände waschen, den Tag abspülen, erst einmal ein Bad nehmen. Es braucht Zeichen oder Vollzüge, die eine Unterscheidung markieren, wenn man vom einen in den anderen Zustand wechselt. Sich bereit machen. Die Menschen strömten zu dem Prediger Johannes in der Wüste, vollzogen die symbolische Reinigung und ließen sich zur Umkehr rufen. Die Evangelien erzählen, dass auch Jesus unter denen war, die sich so auf ihren Weg vorbereiteten. Das prophetische Auftreten des Johannes hatte erschütternde Wirkung, nicht nur bei denen, die auf den Gottesrufer hörten und ihm folgten, auch bei denen, die ihn hörten und ihn fürchten müssen, weil sie ihn nicht zum Schweigen bringen können. Denn wie die Propheten vor ihm, die sich um Kopf und Kragen redeten, Gefängnis, Schläge und Verachtung erduldet hatten, wenn sie die gottvergessene Herrschaft der Könige und das verrohte Verhalten des Volkes kritisierten, so hat auch Johannes keine Scheu, Unrecht laut beim Namen zu nennen. Die Pharisäer aus den Lehrhäusern und die Sadduzäer aus dem Tempel, die zu ihm kommen, nennt er Natterngezücht. Billig sei die Gnade nicht zu haben. Die Taten müssten von der Umkehr zeugen. Furchtlos klagt Johannes auch den Vasallenkönig der Römer, den vom Volk verhassten Herodes Antipas an. Er führe eine unrechtmäßige Ehe mit seiner Schwägerin Herodias. Der macht- und herrschaftshungrige Herodes war berühmt dafür, dass er keinen Luxus ausließ und sich in immer neuen Bauprojekten mit Wehrburgen und hohen Palästen umgab. Er ließ Johannes verhaften und ins Gefängnis werfen und schließlich auf die verführerische Bitte der schönen Salome hin enthaupten. Die Evangelien erzählen, dass Johannes zuvor durch seine Schüler aus dem Gefängnis eine Botschaft an Jesus schickt. Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Da antwortet ihm Jesus mit dem Hinweis auf die Zeichen des Gottesreiches, wie wir sie auch vom Gottesknecht gehört haben. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Sich bereit machen. In dieser Antwort Jesu werden die Zeichen genannt, in denen man Gottes Wirken in der Welt erkennen kann. Die Zeichen der messianischen Zeit. Die Taten und Zeichen einer neuen Welt, in der die Liebe, Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Sie legen Zeugnis ab und sagen, dann ist es soweit. Die Krippenlandschaften, die Krippen in diesen Kirchen in südlichen Italien, sie haben dafür manchmal einen geradezu anrührend kindlichen Ausdruck gefunden. Das Kind in der Krippe wird nicht majestätisch gezeigt und der Welt präsentiert, sondern als Kindchen, das beide Arme ausstreckt zu denen, die es betrachten, als ob es sagen wollte, nimm mich hoch, nimm mich in die Arme. Wenn das kein Zeichen der messianischen Zeit ist, ein schutzbedürftiges Kind erzählt von Gottes Dasein im Alltag der Menschen. Sich bereit machen dafür. Als trete er einen Schritt zurück, als lenke er den Blick von sich weg und von seiner Anziehungskraft, so sagt Johannes der Täufer sein Nein zu allen Erwartungen, mit denen er befragt wird. Er ist der Wegbereiter, der dazu aufruft, sich bereit zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Johannes sieht und hört. Das Neue beginnt. Die Veränderung der Welt ist keine ungreifbare Illusion, sondern bekommt Gestalt in Jesus, der den Weg des Gottessohnes geht. Begabt mit dem Geist Gottes. Der Wegbereiter Johannes sieht Wirklichkeit werden, was er ankündigt. Sich bereit machen. Das zarte und das beschützende Sehen, auf das beiläufige Hören, auf das Unscheinbare achten, wahrnehmen, wie sich die Verhältnisse leise ändern, vorbereitet sein, gerüstet, verfügbar, gesonnen und gewillt sein, so zu leben, dass die Zeichen des Gottesreiches mit der Welt und ihrer Wirklichkeit in Berührung kommen. So versteht das Weihnachtsevangelium die Zeichen der messianischen Zeit. Im Alltag, der nicht erst jetzt wieder beginnt, sondern der da ist und da war und weiterhin sein wird, erhellt und beglänzt vom Licht der Geburt des Kindes, das uns die Arme entgegenstreckt und sagt: Nimm mich hoch, nimm mich in die Arme. So schickt es uns auf den Weg in das neue Jahr, das sich für uns entfaltet. Zeit, die wir füllen können und sollen. Seien wir bereit dafür. Amen. Wir beten.
Dein Licht scheint in unsere Finsternis. Es leuchtet in unsere Sorgen und Zweifel hinein. Wir vertrauen darauf. Du wirst die Flamme der Hoffnung und Zuversicht neu in uns entfachen. Du wirst uns helfen, das Schwache und Zarte zu schützen.
Wir bitten um ein Ende der Gewalt und des Hasses. Gib denen Kraft, die mit ihrer Menschenliebe und ihrer Barmherzigkeit dagegenhalten. Wir vertrauen darauf. In deinem Licht werden Friede und Liebe sich Wege suchen, nie gekannte und nie geahnte. Wir wollen zu denen gehören, die sie beschreiten.
Dein Licht bricht durch alles, was jetzt noch dunkel scheint. Dein Geist erfüllt die, die in deinen Spuren gehen. Wir vertrauen darauf. Neues wird wachsen wie eine zarte Pflanze. Worte werden sich finden. Blicke werden erfassen, was im Dunkeln verborgen lag. Wege werden sich öffnen, die wir zuvor nicht wahrgenommen haben.
Deine Herrlichkeit geht vor uns her und weist uns den Weg. Lenke unsere Schritte. Stärke deine Friedensbringer. Gib deinen Trösterinnen Kraft. Sei bei deinen Traurigen und bei deinen Fröhlichen. Wir legen alle und alles in deine Hut und Acht, wenn wir im Namen Jesu bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Kollekte vom letzten Sonntag, vom Neujahrsgottesdienst, betrug 200,63 Euro. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Gaben. Die Kollekte war für die eigene Gemeinde bestimmt und auch die heutige Kollekte ist wieder für uns hier in der Stadtmitte als Kirchengemeinde bestimmt. Sie helfen dabei, dass wir unsere Aufgaben in gottesdienstlicher Weise, in seelsorgerlicher, diakonischer Weise erfüllen können und die Vielfalt unserer Angebote und Veranstaltungen so fortsetzen können. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Gabe. Es sind noch einige Veranstaltungen anzusagen. Nach diesen vielen Feiertagen beginnt auch bei uns jetzt wieder der Alltag, auch wieder mit den verschiedenen Veranstaltungsreihen. Sie finden die leider heute nicht auf dem Liturgieblatt. Deswegen nehmen Sie sich einfach einen Gemeindebrief am Ausgang aus den Regalen rechts und links nachher mit. Dort finden Sie alles genau aufgeführt. Ich fasse etwas zusammen. Nächste Woche am Dienstag, den 10.01., findet wieder in der Reihe Vita Contemplativa der Abend um 18 Uhr statt mit dem Titel Das Leben des Antonius mit Thomas Moser. Herzliche Einladung. Und am Mittwoch, dem 11.01., gibt es gleich mehrere Veranstaltungen. Wieder die Reihe Große Texte der Bibel um 18 Uhr mit dem Thema Grenzüberschreitungen. Ich, du, wir mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und danach, auch am Mittwoch um 20.30 Uhr, wieder die Fortsetzung der Reihe Vita Contemplativa, innehalten zur Tagesmitte, zur Wochenmitte, zum Tagesabschluss, einfach zur Ruhe kommen mit Regina Fries, Meditationsbegleiterin Via Cordis und Pfarrer Eberhard Schwarz. Und am Donnerstag wird auch wieder der Treffpunkt Lyrik stattfinden. Und wenn Sie nächste Woche Mittagszeit haben, so können Sie am Mittwoch mittags die Mittagsmusik hier erleben und auch am Freitag dieser Woche mittags eine Meditationszeit mitmachen. Lesen Sie alles bitte nochmal im Gemeindebrief nach. Einen Hinweis habe ich noch zu den Gutscheinen, die Sie am Ausgang nachher erwerben können, zur Vesperkirche. Die beginnt am kommenden Sonntag mit dem Eröffnungsgottesdienst und geht dann bis Anfang März und ermöglicht Menschen, die materiell wenig zur Verfügung haben, in den Wintermonaten oder in den Winterwochen bis zum März, dass sie ein warmes Essen bekommen und auch ein Vesper erhalten können. Haben Sie herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung. Und herzliche Einladung zum kommenden Gottesdienst um 11 Uhr hier wieder mit Pfarrer Eberhard Schwarz.
Auch im Hospitalhof beginnen wieder alle Vorträge und Seminare. Und am Mittwoch, wer sich besonders für die Ausstellung interessiert, kommt die Künstlerin der Ausstellung Monika Schaber mit Clemens Ottnat, dem Geschäftsführer des Kunstvereins, ins Gespräch und führt durch ihre Ausstellung auch um 18 Uhr. Aber schauen Sie einfach nach. Sie wissen ja, wo Sie alle Angaben finden. Wir laden herzlich jetzt noch ein zum Kaffee nach der Kirche. Wir freuen uns, wenn Sie noch Zeit haben, sich ein bisschen aufwärmen können und einander auch da noch einmal ein gutes neues Jahr wünschen können, wenn Sie sich noch nicht gesehen haben. Und nun erheben wir uns und singen die 8. Strophe aus dem angefangenen Lied als Strophe vor dem Segen. Hier ist das Ziel, hier ist der Ort. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.